Zurück aus der Werder-Kneipe von einem legendären Spiel, muss man fast schon sagen. Werder Bremen gegen den Club 1:1. Wir waren in der Werder-Kneipe Alois S. im Prenzlauer Berg und es war absolut ein Erlebnis. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Thomas und mit mir, neben mir, wie immer, ist der...
Der Bernd.
Grüß dich, Bernd.
Grüß dich, Thomas.
Ja, also fantastisches Spiel. Ja, lass uns mal durchgehen. Es ist ja viel passiert. Endstand 1:1. Fangen wir mal an in der ersten Halbzeit. Und später kommen wir dann noch auf das Erlebnis zu sprechen in der Kneipe selbst. Aber lass uns erstmal durch das Spiel durchgehen. Erste Halbzeit, wie waren deine Eindrücke?
Ja, erste Halbzeit... fand Werder doch sehr spielbestimmt, würde ich mal sagen, die erste halbe Stunde. Nach der ersten halben Stunde habe ich mir dann schon Sorgen gemacht. Hatte doch wirklich gehofft, dass Kölner also spätestens ab der Halbzeit dann diesen Wechsel macht, den er dann nicht gemacht hat. Und ja, das hat mich doch schon sehr in Unruhe versetzt, muss ich sagen.
Also dir war der Club nicht offensiv genug aufgestellt?
Nee, überhaupt nicht. Und ich hätte ja doch gedacht, dass, wie gesagt, er einfach noch mal ein Spiel im Wechsel macht, ab spätestens der Halbzeit. Das Tor an sich fand ich unhaltbar. Also auch die Abwehr hatte da mal einen schlechten Moment. Vorher haben sie das ganz gut gemacht, fand ich.
Man hat dann, wenn ich kurz dazwischen... gehen darf. Man hat das dann in der Halbzeit nochmal analysiert mit dem Didi Hamann im Studio. Da hat man es auch nochmal ganz gut gesehen. Und ich glaube, das hat er auch ganz richtig gesehen. Die einzige Möglichkeit, wie man das Tor hätte verhindern können, wenn überhaupt, das wäre gewesen, wenn der Petrak ein bisschen früher rausgerückt wäre. Da war Petrak ein bisschen zu langsam.
Ja, gut, Petrak hatten wir schon ein paar Mal. Ich will es jetzt auch gar nicht mies oder badig machen oder reden. Er ist nicht der Schnellste, er hat sich aber jetzt auch sehr gesteigert in den letzten Spielen. Da hat er halt mal einen schwachen Moment gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, hat die Abwehr das bis dahin sehr, sehr gut gelöst. Werder war sehr am Drücker, Werder war sehr nach vorne ausgerichtet. Haben wir gut gemacht, vor allem durch unseren besten Abwehrspieler.
Marc Reiter,
wie immer. Also wie gesagt, wenn er da nicht ein, zwei Mal dazwischen gegangen wäre, hätte es schon ganz anders aussehen können.
Überhaupt. Ja. Also Marc Reiter, bin ich auch deiner Meinung, der hat ja ein paar Mal wirklich dann auch Schüsse geblockt. Aber auch, was uns auch aufgefallen ist, ein Spieler, den wir immer wieder mal kritischer gesehen haben, unser zweiter Innenverteidiger, der Lukas Mühl, ja. Wieder ein gutes Spiel.
Absolut. Also Mühl haben wir oft ähnlich kritisch gesehen wie Marc Reiter, also auch nicht der Schnellste, in der Mimik zumindest, aber hat sich sehr, sehr gesteigert und hat heute wieder echt gezeigt, was er kann und hat es auf den Platz gebracht. Also,
ja, toll, insgesamt finde ich auch, wir haben relativ wenig zugelassen. Also Werder war spielbestimmend, habe ich ähnlich gesehen. Aber im Großen und Ganzen keine großen Chancen zugelassen. Die Abwehr stand eigentlich ganz gut. Wir sind dann 0-1 in die Pause. Und du hast dann lautstark in der Halbzeit schon gefordert, dass Kölner unbedingt jetzt hier nachlegen muss. Vielleicht nochmal zurück in die erste. Pereira, sein erster Einsatz in der Startelf. Was meinst du?
Ja, großartig, alles richtig gemacht. Habe ich ehrlich gesagt auch ganz oder auch nicht anders erwartet. Also auch das, was ich anfangs zu dir gesagt habe, schon bevor das Spiel losging, ich habe heute nichts anderes erwartet, wie eigentlich habe ich auf Sieg getippt, maximal unentschieden. Niederlage kam für mich gar nicht in Frage. Also ich habe einfach diese zwei neuen Zugänge, die sozusagen Pereira wie auch
Misichan,
nicht nur spielverstärkend gesehen, sondern die das halt umsetzen, was wir in Mainz nicht umsetzen konnten. Ja, und das haben wir, fand ich, heute auch ansatzweise genauso gebracht und es ist auch so aufgegangen. Und ich hoffe halt, oder ich gehe eigentlich davon aus, beim nächsten Spiel gegen Hannover, wann wir das umsetzen, oder wann wir den ersten Dreier machen. Habe ich ein gutes Gefühl.
Also Pereira hat uns beide, glaube ich, wirklich verzaubert geradezu. Also der hatte ein paar fantastische Situationen, speziell in der ersten Halbzeit. Also man hat schon gemerkt, dass wir hier einen Rohdiamanten an Land gezogen haben. Und ich kann mich vor allen Dingen an eine Situation erinnern, wo er mehrere Gegenspieler austanzt an der rechten Außenseite. Der entscheidende letzte Pass hat dann vielleicht noch gefehlt, ein ums andere Mal. Aber man hat schon gespürt, was für eine Verstärkung der Spieler sein kann. Und vor allen Dingen, wir haben damit das Problem auf der rechten Seite gelöst, dass die offensichtliche Schwäche von Sully aufgeworfen hat. Sully ist damit, ich sag's jetzt ein letztes Mal eigentlich, wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, wenn wir von Verletzungssorgen verschont bleiben, Geschichte. Die rechte Seite sieht jetzt gut aus. War sogar in der ersten Halbzeit, finde ich, die stärkere Seite im Vergleich zur linken Seite, die vorher ja, als Sully noch gespielt hat, eigentlich unsere stärkere Seite war.
Wunderbar. Aber für uns oder für die Liga oder für die Bundesliga an sich ist er scheinbar, ja, oder ist er nicht mehr tragbar, Punkt aus.
Gut, also die rechte Seite, glaube ich, ist jetzt eigentlich das Problem auf der rechten Seite, haben wir tatsächlich gelöst. Das hat man in dem Spiel gesehen und das ist natürlich etwas, das war wirklich ein Punkt, wo ich nicht wusste, wie Kölner das lösen soll. Wir hatten da ja verschiedene Varianten irgendwie durchgespielt, wie man Sully irgendwie aus der Anfangsformation da rauskriegt. Und dadurch, dass man mit Pereira jetzt einen Spieler geholt hat, der jetzt gleich im ersten Spiel gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist, dadurch hat sich diese ganze Baustelle eigentlich erübrigt. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Da haben wir einen Spieler, der ich würde sogar sagen, überdurchschnittlich ist und wirklich ein Rohdiamant ist.
Absolut. Also ich muss auch sagen, ich habe mich wahnsinnig geärgert über Kölner, dass er, also erstmal, dass er in der Halbzeit nichts umgestellt hat, gar nichts umgestellt hat.
Kölner hat nicht reagiert, fandst du unmöglich. Er hat aber dann nicht erst in der 70. reagiert. Also er hat durchaus schon in der 60. dann die ersten Auswechslungen gemacht. Der hat in der 60. für, was war das nochmal? Er hat Löwen gebracht für wen hat er den gebracht? Ach ja, genau, für Fuchs.
Ja, ja,
er hat Löwen für Fuchs gebracht, schon in der 60. Der Hintergrund des Ganzen ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich unser permanentes Thema, seitdem wir Kubo verpflichtet haben, dass wir beide der Meinung sind, Kubo ist
Der muss in die Mitte.
Ein Spieler, der in die Mitte muss. Ja. Die Frage war dann, nachdem wir die Anfangsaufstellung, nachdem wir gesehen haben, wie er aufstellt, dass Kubo links außen spielt, war dann so die Frage, warum, weshalb?
Genau, das hat er ja schon mal gemacht.
Und bislang, ja klar, so und wir haben ja vor allem gegen Mainz haben wir gesehen, dass in dem Moment, in dem Kubo zentraler spielt, in dem Moment ist das Spiel viel kreativer und dadurch auch viel druckvoller. Und unsere Frage war dann, als wir das gesehen haben, wir waren beide enttäuscht, muss man dazu sagen, als wir die Anfangsformation gesehen haben, waren enttäuscht, dass Kubo irgendwie außen auf der Linksaußenposition so quasi auch festklebt. Also er hat ja dann auch relativ wenig Möglichkeiten gehabt, in die zentrale Position zu ziehen. Und als er dann in der zweiten Halbzeit in der 60. Löwen gebracht hat, hatte ich den Eindruck, dass sich das Spiel insofern auch verändert hat, als dass Kubo auch stärker zentral seine Möglichkeiten entfalten konnte.
Ja gut, eins muss man allerdings auch noch einhaken, was Kubo betrifft. Ich meine, Kölner hat auch gebetsmühlenartig ihn immer so als Individualspieler sozusagen prophezeit. Also gesagt, er ist extrem flexibel, er ist extrem individuell auf allen Positionen einsetzbar. Das ist auch sowas, was Kölner also permanent wiederholt. Ja. Aber ich glaube, dass man damit auch einen Spieler überfordern kann. Und gerade das ist ein Neuzugang, finde ich, gerade am Anfang ist es für einen Spieler wichtig, dass er halt erstmal eine gewisse Position spielen sollte. Und dann kann man gucken, kann man da noch mehr machen, kann der noch mehr machen. Aber ihm sozusagen mehr oder weniger ins kalte Wasser schmeißen und sagen, naja, also komm, eigentlich bist du hier, aber du kannst ja eigentlich das und das und das auch noch machen. Also finde ich fast ein bisschen zu viel. Und dann, finde ich, mutet man den Spieler auch zu viel zu. Also da habe ich eine gewisse Kritik auch an Kölner. Gut, das... Also ich stehe nach wie vor dazu, auch jetzt mit der 60. Also ich finde, er hätte schon nach der Halbzeit diese Einwechslungen machen müssen. Hat er nicht gemacht. Gut, hat jetzt auch funktioniert, wenn man so will, mit dem 1:1. Aber
warte mal ganz kurz. Also, weil ich finde, es sind ja schon ein paar Fragen, die offen sind. Also es sind auch Fragen, die uns beiden so auf der Seele brennen, die wir beide für die wir beide eigentlich keine wirkliche Erklärung haben. Weil was ja schon ziemlich offensichtlich ist, in dem Moment, in dem Kubo zentraler agieren kann, und das ist ja offensichtlich die Position, in der er seine Stärken am besten einsetzen kann. Ja. Das hat man dann auch, also vor allem gegen Mainz in der zweiten Halbzeit, das war ja wirklich Wahnsinn, aber auch jetzt gegen Bremen in der zweiten Halbzeit, als er dann Löwen eben gebracht hat und dann später Pereira ausgewechselt hat gegen Misicjan. Da war das ja dann schon so, dass Kubo auch ein bisschen zentraler spielen konnte, das System umgestellt wurde, soweit wir das erkennen konnten. Wir sind ja keine Experten, um Gottes Willen. Aber und die Frage, die sie uns halt gestellt hat, warum wählt Kölner eine Anfangsformation, bei der Kubo an dieser Linksaußenposition festklebt und so ganz offensichtlich eigentlich mit seinen Fähigkeiten verschenkt ist. Das ist was ich noch nicht verstanden habe und ich glaube, du auch nicht.
Nee, also wie gesagt, das Einzige, was ich mir noch erklären könnte, ist, was ich vorhin schon meinte, dass Kölner, das hat er ja schon ein paar Mal bei den PKs gesagt, Kubo als extrem flexiblen Spieler sieht, der alle möglichen Positionen besetzen kann, der alle möglichen Positionen spielen kann. Aber nochmal, ich finde es halt für einen Spieler, der noch neu ist, der sich erstmal auch in die Mannschaft einfügen muss, ich finde es überfordert auch einen Spieler und ich finde, da mutet man den Spieler auch zu viel zu. Also was kann man machen, wenn man sieht, derjenige kann da und da spielen oder man wechselt ihn mal da und da durch. Aber zu sagen, also pass auf, das ist so grob deine Richtung, aber guck doch mal, ob du da oder da auch noch sozusagen, ich finde, das geht nicht. Also ich finde, da überfordert man jemanden und überfordert man vor allem jemanden, der neu in der Mannschaft ist, der sich erstmal in der Mannschaft, der sich in das Gefühl der Mannschaft erstmal einfügen muss. Das ist zu viel für jemanden. Und ich finde, da kann man auch jemanden mutlos machen. Wenn derjenige dann merkt, ey, ich bin hier unter meinen Möglichkeiten oder ich das ist einfach nicht das, was ich eigentlich machen kann. Also das, ich finde, da vermisse ich bei Kölner so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Mhm. Rein auf Kube jetzt, auf den Spieler
bezogen. Ja, also ich habe auch den Eindruck, dass Kölner jetzt bei Kubo, was Kubo anbetrifft, noch nicht wirklich die perfekte Lösung gefunden hat, wie er ihn in die Mannschaft einbauen kann. Ich glaube, es ist wirklich offensichtlich. Also wir sind jetzt wirklich nicht die Genies. Das kann man jetzt so. Also, aber selbst wir sehen das ja eindeutig, ja, dass wenn der Spieler zentraler spielt, dass das für unser Spiel positiv ist. Ja. Ich kann mir das ja nur so erklären, dass Kölner da ein Risiko sieht, wenn er ihn zentral aufstellt, dass er einfach keine Option irgendwie momentan sieht, wie er die Mannschaft anders aufstellen kann und trotzdem der Balance behält. Also zwischen Kreativität, offensive Kreativität und nach hinten dann eben auch eine stabilen Defensive. Ich meine, grundsätzlich, haben wir ja schon drüber gesprochen, hatten wir beide den Eindruck, dass wir in Bremen eigentlich recht stabil standen in der ersten Halbzeit. Das 0:1 war eigentlich eine Einzelleistung, wie schon angesprochen. Genau. Es war schwer zu verhindern. Also wenn überhaupt, dann in dem Petrak.
Also ich finde, Bredlo kann man absolut keinen Vorwurf machen. Also das Tor war unhaltbar. Ja, ja. Wenn man so möchte, könnte man sagen, gut, das war jetzt ein Fehler der Abwehr. Aber auch da muss man mal ganz ehrlich sagen, vorher stand die Abwehr super. Und ich, was Marka da verhindert hat, absolut top. Ja. Sowas kann mal durchkommen. Und das ist auch nicht mehr passiert. Genau. Und
War auf alle Fälle kein gravierender Fehler. Nee. Also es war schwer zu verhindern, das Tor. Okay, gut, dann passiert dieses Tor. Aber ansonsten haben wir relativ wenig zugelassen. So, und dann in der zweiten Halbzeit, dann hat es eine Weile gedauert, dann haben wir den Wechsel gemacht in der 60. Minute, dann nochmal in der, ich glaube, 70. oder wann das war.
Und ich finde schon... Aber ich finde, da ist was passiert. Und das, wie gesagt, um es jetzt nochmal zu sagen, und da mache ich halt, das ist wirklich der Punkt, wo ich Kölner in Vorwurf mache, das habe ich jetzt vorhin vergessen mit der 60. Okay. Aber ich finde... Da hätte er einfach eher dieses Risiko auch mal eingehen müssen. Ich verstehe die Abwägung, natürlich. Ist man verwundbar nach hinten und so. Aber ich finde, sagen wir mal, die 60. hätte er auch schon machen können. Ja. Mhm. Es hat funktioniert, ja, aber es war es in der Nachspielzeit, war es 2 Minuten vor Ende der Spielzeit.
Du meinst das 1-1?
Genau.
Das war, glaube ich, direkt in der Nachspielzeit.
Es war noch
in der also seht uns das bitte nach. Wir sind jetzt hier noch wirklich ganz ganz frisch unter dem Eindruck des Spiels, haben jetzt auch keine Statistiken gesehen oder sonst irgendwas.
Frisch und leicht betrunken?
das sowieso, das gehört natürlich dazu. Nee, aber ich meine, ich gebe dir ja recht, aber was man wirklich sagen muss, und das ist was mir wieder noch mehr, also wir haben jetzt 3 Spiele. Ja. So, in Berlin, das war schon ein Mutmacher. Ja. Gegen Mainz, das war die zweite Halbzeit ein Augenöffner. Absolut. Und dann war ich vor dem Spiel jetzt gegen Bremen weniger positiv gestimmt wie du. Also du warst ja der Meinung, also das wird ein Sieg oder mindestens ein
Unentschieden. Ich bin ja normalerweise immer der Nörgler und Fatalist, aber da hatte ich das Gefühl dieses Mal, also das kann nur ein Dreier oder maximal Unentschieden geben, aber wir gehen hier nicht als Verlierer vom Platz. So, haben wir auch geschafft, ja.
Da war ich tatsächlich anderer Meinung, also was heißt anderer Meinung? Das ist ja gar keine Meinung, sondern da hatte ich ein anderes Gefühl. Da hatte ich das Gefühl, Bremen wird für uns von den 3 Spielen das schwierigste Spiel. Weil ich von Bremen echt eine Menge irgendwie erwartet habe. Das haben die auch teilweise eingelöst. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir da jetzt auf einen Gegner treffen, auf den ersten Gegner in der Bundesliga, der wirklich auch das Spiel machen will. Und ich war mir nicht so sicher, wie wir darauf reagieren können, inwiefern wir überhaupt in der Lage sind, unser Spiel dann auch durchzudrücken. Weil gegen Hertha und gegen Mainz war es ja eigentlich so, dass uns die Mannschaften jeweils, beide Mannschaften eigentlich das Spielfeld überlassen haben, im Großen und Ganzen, sagen wir es mal so.
Ja, wobei bei Hertha war es so, durch ihr Spielsystem sozusagen hin dicht zu machen und die Spieler halt kommen zu lassen oder Fehler zu warten und dann halt umzuschlagen. Ja, halt und Mainz haben wir halt regelrecht, wenn man so will, die waren selber, glaube ich, überrascht und überfordert von dem, was wir da machen. Erste Halbzeit, wie gesagt, war nochmal was anderes. Ja. Und bei der zweiten waren wir halt eine andere Mannschaft, wie ausgewechselt. Ja. Und deshalb nochmal mein Gedichtbund zum 5. Mal. Da hat er das halt auch gemacht in der ersten Halbzeit. Und das hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet bei Bremen. Und da war es ja, fand ich auch so. Also die Mannschaft war in den ersten 40 Minuten absolut spielbestimmt. Ja. Und wir hatten kaum Zugänge zu dem Spiel, kaum
Gelegenheit. Du meinst jetzt Bremen war spielbestimmend.
Bremen, ja, genau.
Ja, aber kaum, also so schwach fand ich, ja, das stimmt, also Bremen hatte deutlich mehr Spielanteile, aber wir haben doch schon aus einer kontrollierten Defensive heraus, sagen wir es mal so, irgendwie agiert. Aber gut, ich glaube, ich finde es echt schwierig. Also ich finde es schwierig, weil er hat mit Pereira einen Spieler eingebaut, gleich in der Startelf, was auch eine mutige Aktion ist. Aber er hat einen Spieler eingebaut, den er noch nicht kennt. Den er auch in dem Zusammenhang noch nicht wirklich testen konnte, außer gegen Dukla Prag. Aber Entschuldigung, das zählt aber nicht wirklich.
Aber nochmal, Mainz, zweite Halbzeit.
War Pereira noch nicht.
Genau, und das meine ich. Wir waren absolut spielbestimmt. Wir haben absolut die Kontrolle gehabt über das ganze Spiel. Aber es haben uns die Leute gefehlt, die Tore schießen. Und deshalb, glaube ich, sind diese zwei Spieler, dafür sind sie da, diese Tore zu schießen.
Ja, also das ist ja überhaupt, also wenn man es jetzt mal, auf den Punkt irgendwie runterbringt, auf den entscheidenden Punkt runterbringt, dann ist eigentlich die entscheidende das, was man aus dem Spiel jetzt irgendwie rausnehmen kann, das ist, dass beide Neuzugänge, sowohl Pereira, von dem wir beide begeistert waren, wirklich, also fantastisch,
ja,
als auch Misicjan, ja, der dann als Joker sozusagen am Schluss dann auch noch irgendwie das entscheidende Tor, genau, also den Ausgleich gemacht hat, was ja Wahnsinn ist. Also beide einfach wirklich genau die Verstärkung, genau, sind, die wir uns erhofft, genau, haben. Und das ist nicht nur eine Verstärkung im Sinne von mehr Torgefahr, sondern das macht uns auch viel flexibler. Also diese Euphorie aus dem, speziell nach dem zweiten Spiel, die hat sich jetzt aus meiner Sicht sogar noch weiter verstärkt, weil ich der Meinung bin, dass wir gesehen haben, dass durch diese beiden Neuzugänge diese Mannschaft noch viel mehr Potenzial, ja, hat. Und es kommt mir fast so vor, als ob die Mannschaft, ich will es nicht, vielleicht nicht, muss jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht übertreibe, es kam mir fast so vor, als ob die Mannschaft von ihrem eigenen Potenzial fast schon erschreckt war.
Ja.
Und deswegen zeitweise in der zweiten Halbzeit ein bisschen zu sehr, und das ist vielleicht dein Kritikpunkt, mit einer, leicht angezogenen Handbremse gespielt. Und als die Handbremse dann am Schluss gelöst wurde, dann gab's richtig Feuer.
Ja, dann gab's richtig Feuer.
Und dann hatten die Bremer auch nichts mehr zu lachen.
Nee, da hatten nichts mehr zu lachen. sehe ich jetzt ein bisschen anders. Fakt ist, wir haben dieses 1:1 dann noch gemacht, was mich dann schon am Ende überrascht.
Moment, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Haben wir noch nicht drüber gesprochen. Am Ende war es dann 1:1. Aber, und jetzt muss ich mal wieder was Positives sagen.
Noch mehr Positives?
Ja, heute ausnahmsweise hört man mal noch mehr Positives. Ich habe von Anfang an gesagt, das Spiel wird nicht verloren. Maximal gibt es einen Unentschieden. Aber eigentlich nimmt man einen Dreier mit. Wir gewinnen das Spiel. So, haben wir nicht gemacht. Unentschieden, alles gut. So, aber das nächste Spiel wird Hannover sein. Und ich prophezei es jetzt schon. Da werden wir einen Dreier mitnehmen. Dreier mitnehmen. Dann aber ist es Hannover.
Stopp. Wir haben eine Sache noch gar nicht besprochen. Ja. Wir haben zwar 1:1 gespielt, aber eigentlich haben wir 2 Tore geschossen.
Ja, eigentlich haben wir das Spiel gewonnen. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Videobeweis.
Ja. Tja, der so, und unsägliche da sind wir uns jetzt auch wieder Videobeweis.
Ab wann? Oder wann sagt denn der Schiedsrichter Stopp, Videobeweis? Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Normalerweise müsste man sagen, als Schiedsrichter, okay, Stopp, Videobeweis. Ab dem Moment, ab dem dieses Tor zweifelhaft ist. Wenn man aber 5 Minuten weiterspielt, ist 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Am Ende sagt Videobeweis, Stopp. Wann sagt man denn Stopp, Videobeweis?
Es kotzt mich an. Ja. Also, wir haben das Spiel jetzt gesehen in einer Werder-Kneipe. Und natürlich waren bis auf 2 Personen um uns herum, die offensichtlich auch mit Club-Trikots irgendwie da saßen und ganz so. Aber alle anderen waren natürlich Werder-Fans und alle anderen haben das natürlich komplett anders gesehen als wir.
Ja, als Werder-Fan würde ich das auch anders sehen.
Ja, aber der Punkt ist ja, was einen so ankotzt an der ganzen Geschichte, ist, dass es einfach keine klaren Regeln gibt. Es ist ja, Natürlich war das abseits. Selbstverständlich. Ja. Aber das Spiel lief verdammte Scheiße nochmal irgendwie minutenlang irgendwie weiter, genau, bis es dann zu dem Tor kam.
Und das geht nicht.
Was soll das?
Das geht nicht. Also, ich kann mich jetzt nur erinnern, die letzte Weltmeisterschaft, so, da gab es den Videobeweis ja auch schon. Und da war es aber immer so, dass sofort der Schiedsrichter gesagt, okay, stopp, Spielunterbrechung und Videobeweis.
Ja.
Immer, ab dem Moment, wo der sich nicht sicher war. Der hat nie weiterspielen lassen. Und heute war das erste Mal, dass der irgendwie 2-3 Minuten weiterspielt.
Und wenn er weiterspielen lässt, dann ist die Sache gegessen. Dann ist es gegessen.
Dann gibt's kein
Videobeweis. Dann kann man nicht hergehen und dann irgendwie rewind, dann zurück und so weiter bis man irgendwann eine Situation findet,
das
macht mich wahnsinnig.
Das geht nicht.
Ja. Nee, es geht wirklich nicht.
Also, da hoffe ich jetzt auch mal, vielleicht für die Zukunft, vielleicht meint ja auch der Moderator ein paar Mal, das hat ja auch, fand ich auch ganz teuer,
bei dem Moderator, der
bis zum Ende gesagt hat, ja, aber wann sagt man jetzt noch Videobeweis? Wann
ist es denn noch so? Ist echt strittig, ja.
Ja, und vielleicht, hoffe ich jetzt mal, es könnte ja durchaus sein, dass das Spiel jetzt nochmal zur Diskussion gestellt wird, indem man sagt, okay, wann ist es jetzt soweit oder wann lässt man es halt weiterlaufen?
Dann da braucht es halt einfach, also ich bin sowieso der Meinung, also dieser Videobeweis, ich finde, man muss es anders regeln. Das ist vielleicht nochmal... ich finde, wenn man das den Offiziellen überlässt, irgendwelchen Leuten, die irgendwo in Köln in einem Keller sitzen, wenn man das denen überlässt, dann ist das etwas, was... also entweder man macht es dann ganz klar, damit haben sie aber offensichtlich ein Problem, oder man nimmt es denen aus der Hand und überträgt das quasi an die Mannschaften, dass man so ein Challenge-System einführt, wie in Amerika im American Football oder so, dass man sozusagen pro Spiel dreimal die Möglichkeit hat, Einspruch zu erheben und dann sozusagen das Spiel unterbricht und sagt, ich möchte, dass diese Situation jetzt sozusagen überprüft wird. So, und dann wird die überprüft und entweder sie wird zurückgenommen oder halt nicht und fertig. Aber wenn das so ist, wie es im Moment ist, dann braucht man einfach klare Regeln. Dann kann man nicht irgendwie hergehen und dann irgendwie das Spiel zurückverfolgen. Das ist ja nichts Neues. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Diese Situation hatten wir schon ein paar Mal. Letztes Jahr hatten wir das auch. Ich kann mich erinnern an ein Spiel, da ging, ich glaube, es war mit dem HSV. Ist ja auch egal. Es ist immer wieder das gleiche Thema. Gut. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, das war jetzt nicht spielentscheidend. Es war am Ende dann so, dass ich finde, dass dieses 1:1 leistungsgerecht war. Bremen hat, finde ich, die erste Halbzeit gewonnen. Wir haben die zweite Halbzeit gewonnen.
Ja, sie haben auch, wenn man so will, die erste Halbzeit dominiert. Also sie waren klar ballbestimmt. Sie waren klar die Mannschaft, die ballbesitzend war. Aber sie hatten jetzt auch nicht die endlosen Torchancen. Also es war jetzt nicht ein Feuerwerk auf unser Tor. Das hatten sie nicht gehabt. Hatten wir auch nicht, ja. Aber wenn man so will, waren wir einfach effizienter. Wir haben diese zwei Tore reingeschossen. Eins hatte nicht gezählt. Und deshalb im Endeffekt 1:1.
Ein Leistung.
Ich verdient.
Ist okay. Ist okay. Es war fast sogar mehr drin, aber wir brauchen uns jetzt auch nicht beschweren. Ist in Ordnung. 1:1. Bei Bremen brauchen wir uns nicht verstecken. Ist wunderbar. Wir haben jetzt 3 Spiele. Wir haben 2 Punkte. Wir hätten in der idealen Welt hätten wir 7 Punkte.
So.
Ja. Und wären jetzt Zweiter.
Und ich sag nochmal, im nächsten Spiel machen wir den Dreier. Nächstes Spiel ist Hannover.
Hannover, genau.
Und dann werden wir den Dreier machen.
Jetzt gehen wir nochmal, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, jetzt gehen wir nochmal zurück auf unser ursprüngliches
Thema,
genau, weil was ja wirklich ganz spannend ist. Wir haben das ja schon erwähnt, wir sind hier in der privilegierten Lage, in einer Stadt zu leben, in der man tatsächlich alle Spiele, also in der man die Spiele gucken kann in entsprechenden Fankneipen. Genau. Und das ist auch unser Ansatz. Das heißt, wir gucken alle Heimspiele in unserer Clubkneipe. Genau. bei unseren Freunden sozusagen und gehen dann bei den Auswärtsspielen hinaus in Feindesland. In das Feindesland. Und so haben wir das jetzt auch gemacht bei Bremen. Das heißt, unser erster Eindruck, erstes Spiel zählt ja nicht wirklich, weil da waren wir im Olympiastadion, das ist ja nochmal was Spezielles. Aber jetzt waren wir das erste Mal in einer Auswärtskneipe sozusagen. In der Bremen-Kneipe Alois S. im Prenzlauer Berg. Und jetzt wollen wir die mal bewerten. Was ist so dein Eindruck gewesen?
Ja, Alois S. Laden, wo ich schon, glaube ich, war eine Stunde bevor die aufgemacht haben, habe dann so mitbekommen, dass der Wirt, also wahrscheinlich auch der Besitzer, gerade die Studie aufgestellt hat, habe ihn dann gefragt, wie sieht's aus, wann macht der auf? Leider machten die erst eine halbe Stunde danach auf. Leider muss man dazu sagen, gibt man auch kein Bier. Leider muss man auch so da sitzen und dann sind wir halt noch irgendwie zum Späti, haben uns da irgendwie was geholt. Das müssen wir auch anders machen. So, und dann sind wir halt aber auch leider 10 Minuten später gekommen als die halbe Stunde danach und dann war halt alles voll. Ja, haben trotzdem Gott sei Dank noch 2 Plätze bekommen, was auch wahnsinniges Glück war.
Es war wahnsinnig anstrengend. Also das muss ich schon mal sagen. Ich habe dann irgendwie das erste Bier irgendwie besorgt an der Theke. Das war wahnsinnig anstrengend, dieses scheiß Bier überhaupt erstmal zu kriegen, weil es unendlich lang gedauert hat. Ja, da war dann ein Bremen-Fan. Was heißt Bremen-Fan? Da war ein Typ, natürlich war das in Bremen, eine Bremen-Kneipe. Also der war dann völlig entnervt und hat dann aufgegeben und ist dann irgendwann abgezockelt, weil er einfach sein Bier nicht gekriegt hat. Also wir waren so ein bisschen überfordert.
Ja, wobei man, das haben wir aber auch irgendwie zu spät gecheckt, dann auch gemerkt haben, dass es also tatsächlich eine Bedienung gab, die aber auch, finde ich, das echt super gut gemacht hat und sich da permanent durch die Reihen schmuggeln mussten.
Ja, das stimmt, der war super, der.
Ja. Konnte schon irgendwelche Kleinigkeiten zum Essen bestellen. Insgesamt waren die Fans, was wir auch schon so gesehen haben, doch sehr zurückhaltend, aber auch sehr analytisch. Also sehr hatten schon Ahnung. Aber
nüchtern.
Sehr nüchtern, sehr, aber auch sehr selbstkritisch, durchaus. Ich habe auch so Sachen gehört, also so, der Club und so macht das echt gut. Also, es war jetzt nicht die große Euphorie.
Es war nicht unsympathisch.
Es war nicht unsympathisch. Es waren aber auch keine Assi-Fans oder irgendwelche Hooligans oder irgendwas so Grobszeugs. Ich bin jetzt mal gespannt. Also, wir waren jetzt, wie gesagt, in einer ganzen Saison. Alle Kneipen durchaus auch werten und testen.
Ja, hey, da fällt mir gerade was ein. Jetzt ganz spontan. Ja. Weißt du, was wir machen?
Jo.
Was hältst du davon, wenn wir so eine Art wir machen eine Tabelle. Wir bewerten jetzt bei jedem Spiel die super entsprechende Kneipe.
Ja, wir machen jetzt eine
von 0 bis 10.
Tabelle. Nee, von wir machen das so fußballmäßig. Bis 18 geht's leider nicht. Aber wir machen das, wir
ach so,
machen das
18, so. 17, okay, genau, 17 Gegner, also genau, gibt es 17 Auswärtsspiele.
Ja, genau, ja, das passt so. Das ist ja fast eine Tabelle. Und dann machen wir das hier von Platz 1 bis 7, so Fußball.
Okay, das Tabelle. Heißt, man kann also, 1 bis 17 Punkte vergeben. Genau. Ja?
Ja.
Okay, und hinterher, und dann zählen wir das zusammen und dann machen wir hinterher eine Tabelle und dann gucken wir mal, wer sozusagen der, wer ist der beste Gegner?
Wer ist unser beste Gegner? Wo ist der größte Unterhaltungswert? Wo gibt es das beste Bier?
Sympathie auch.
Ja, genau. Welche Leute sind einfach sympathisch oder unsympathisch? Und da wird das alles mal zusammengefasst.
Ja.
Und der Erste bekommt dann der Erste bekommt von uns dann, mit dem machen wir mal so ein Special.
Da freuen sie sich bestimmt.
Ja. Die haben es auch verdient und das sollen wir machen. Am Ende der Saison machen wir nochmal so ein Special über die Kneipe. Und
okay, also dann machen wir das jetzt. Der erste Gegner war Werder Bremen und die erste Gegnerkneipe war Alois S. im Prenzlauer Berg. Wie viele Punkte gibst du Alois S. im Prenzlauer Berg insgesamt von 1 bis 17? Also 17 natürlich die absolute Top-Wertung, 1 die absolute Negativ-Wertung.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, eine 10.
Ja, das ist gar nicht schlecht. So eigentlich, ja, stimmt. Also,
wie gesagt, es gab eine Bedienung, immerhin, außerhalb. Das haben wir später erst gecheckt.
Die Bierpreise waren, die waren, also 4,10 Euro für einen ja, Augustiner. Ja,
also Bierpreise waren natürlich am Ende dann für zwei Bier 10 Euro, also plus diese Soli, diesen Soli-Zuschlag, haben wir ja noch vergessen, es gab noch einen Soli-Zuschlag.
Ja, da,
Sympathie.
Also pass auf. Sympathie, wie sympathisch waren die Leute?
Mal, jetzt gehe ich mal nochmal, jetzt gehe ich doch nochmal auf Platz 8 Punkte.
Warte mal, jetzt kurz. Also okay, Bier war okay, Bierpreise war,
8 Punkte.
Sympathie der Menschen, ja, okay. Ja,
8 Punkte. Also insgesamt ich finde Mittelfeld, Punkte. Insgesamt im Mittelfeld. Mittelfeld.
Ja. Ja, also ich fand die Leute nett, das ganze Ambiente auch irgendwie nett. Ich hätte mir gern noch ein bisschen mehr Stimmung gewünscht. Also es war jetzt nicht so wahnsinnig.
Ja, es gab zwei so kurze Momente, also wo so ein wahnsinniges Gegröhle losging, was wir beide aber nicht begriffen haben, was es da jetzt geht. Also da war wahnsinnige Empathie, also wahnsinnige Stimmung, wahnsinniges Energielevel von 0 auf 100. Ja. Ich habe es nicht kapiert. Das war zweimal wie so ein Brodel, also ob man einen Vulkan hochgeht.
Irgendwelche gelben Karten, glaube ich.
Irgendwas war. Das war zweimal. Das war, jetzt geht's los.
Ja.
So ein bisschen wie am 1. Mai.
Aber dann ging es nicht los.
Der erste Stein fliegt und dann drauf.
Aber dann ging es halt nicht los. Dann ist es wieder so ein bisschen abgeebbt. Ja, und es war dann... Es war okay. Ja, war okay.
Es war okay. Aber wie gesagt, man konnte auch als Clubfan... ganz entspannt dabei sein.
Ja, stimmt. Muss man ja. Wer weiß, was uns noch erwartet.
Wer weiß, was uns noch im Osten erwartet.
Im Osten?
Naja.
Ich wüsste nicht, warum wir in den Osten sollten.
Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht müssen wir noch mal hin.
Ja gut, wer weiß. Schauen wir mal. Ich wüsste nicht, welche Mannschaft im Osten eine Fankneipe hat.
Ja, also man kann es nicht wissen.
Leipzig vielleicht.
Ja, aber da sind wir ja live.
Da sind wir ja live in Leipzig dabei.
Wenn wir auch Live-Impressionen euch wieder geben.
Klar.
Und ich glaube, jetzt müssen wir das zum Schluss machen.
Ja, ganz kurz. Also du gibst 8 Punkte.
Ich gebe jetzt
8 Punkte. Ja. Bernd gibt 8 Punkte.
Von 17.
Von 17. Ich gebe... ja, ich fand die schon okay. Also ich fand die schon okay, die Bremer. Das war schon alles in Ordnung. Es war vielleicht noch nicht so der brodelnde Enthusiasmus. Das war so eigentlich das. Ansonsten war eigentlich alles super. Ich gebe mal, damit man ein bisschen nach oben noch Luft hat, ich gebe 9.
Okay.
Also Bernd 8, ich 9. Das heißt, Werder Bremen, Alois S. im Prenzlauer Berg kriegt 17 Punkte. Schauen wir mal.
Jo.
Ja, da sind wir dann auch schon beim Ende.
Ja.
Dann sage ich schon mal Tschüss.
Ja, ich auch. Tschüss, ich bin der Bernd.
Ich bin der Thomas. Bis nächste Woche. Bis ciao, bald. Ciao.
Ciao.